Live after Lehramt.
Es erlaubt mir das. Mal abgesehen davon, dass ich Freiheit habe, also kreative Freiheit, dass ich die Möglichkeit habe, dass sich die Jobs gegenseitig ergänzen, damit mir nichts fehlt, sage ich jetzt mal so. Also ich könnte, glaube ich, nicht ohne unterrichten. Das ist ein ganz wesentlicher Persönlichkeitszug von mir, habe ich mittlerweile gemerkt. Weder in der VHS noch im Talentscouting wäre ich unterrichtend unterwegs. Aber das kann ich in der Schreibbegleitung machen. Wenn ich merke, dass ich wieder mehr davon brauche, dann biete ich einfach noch einen Kurs mehr an.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute wieder Verstärkung an die Seite geholt und vor mir sitzt, ich sehe sie, aber ihr seht sie nicht, die liebe Annika, die ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen, aber immer mal wieder geschrieben und auch in meinem Insta-Feed beobachtet habe. Hallo Annika, schön, dass wir uns heute hier sprechen.
Hallo Isabel, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Annika, und wir kennen uns jetzt ungefähr schon, also ich weiß nicht, wie lange du mich kennst, aber so seit circa 3 Jahren haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet. Ja. Und in der Zeit ist so richtig viel passiert und ich habe das teilweise aktiv und teilweise passiv, so aus den Beobachterbänken, aus dem Zuschauerraum mitverfolgt. Der Zuschauerraum, das ist dann Instagram, denn auch du hast einen Insta-Channel, wo man deine Tätigkeiten so zumindest ausschnittsweise mitverfolgen kann. Und über diese Dinge wollen wir heute sprechen, die in deinem Leben nach dem Lehramt seither passiert sind, Annika. Schön, dass du uns da Einblicke gibst. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, du hast einen Insta-Channel und da geht es ums Schreiben. Nämlich die, darf ich es nennen, wie er heißt?
Ja, klar.
Wahrscheinlich, ne? Die Geschichtenbegleiterin. Und von unseren Hörerinnen und Hörern haben ja vielleicht einige so die Fantasie, ach, mit Schreiben Geld verdienen, das wäre was. Tada! Annika hat es geschafft. Unter anderem das geschafft und auch noch andere Dinge. Und über diese wollen wir heute sprechen. Erzähl doch mal, was machst du bei die Geschichtenbegleiterin?
Also der Kanal hieß, jetzt muss ich bei den Anfängen kurz einmal anfangen, hieß ursprünglich Frau Herz schreibt und war ein Blog, den ich während meines Sabbatjahres gepflegt gestaltet habe. Und im Laufe meines Sabbatjahres kam der Wunsch auf, mich ja weiter mit dem Schreiben zu beschäftigen und auch Schreiben zu unterrichten. Ja, dann kamen so verschiedene Schritte und am Ende ganz vieler Schritte wurde aus Frau Herz schreibt die Geschichtenbegleiterin. Und ja, was ich mache im Moment, ich bin Schreibpädagogin und Mentorin für Biografiearbeit und gebe Schreibkurse und 1:1-Begleitung für Menschen, die sich mit ihrer Lebensgeschichte auseinandersetzen.
Mhm. Und das hat ja so ein bisschen was von Oral History, ne? Du als Historikerin, Annika, wo sind da die Schnittmengen? Du bist ja Gymnasiallehrerin gewesen, ja. Also irgendwie bleibt man es ja immer, ne? Für ja. Geschichte und zweites Fach Deutsch oder?
Sozialwissenschaften und Biologie tatsächlich.
Ah, okay, interessante Kombi. Mhm. Und das Schreiben und Geschichte, was hat das für Überschneidungen für dich?
Ja, viele. Viele. Wenn Menschen für ihre Erstgespräche zu mir kommen, dann sage ich meistens, mein ganzes Angebot fußt auf 3 Säulen und diese 3 Säulen spiegeln meine eigene Biografie und meine inneren Persönlichkeiten. Und ja, das ist einmal diese Säule der Historikerin, ganz klar. Oral History war ein Schwerpunkt während des Studiums, aber auch hinterher, als ich Geschichte unterrichtet habe. Ich fand das immer ein wahnsinnig spannendes Feld. Und hatte immer schon den Gedanken, dass viel zu viel davon verloren geht und dass wir mehr davon bewahren müssen, dass wir auch Zeitzeugenarbeit in die Schulen bringen müssen und Ähnliches. Die zweite Säule ist ja die Lehrerin, die immer noch in mir steckt. Also ich unterrichte immer noch sehr, sehr gerne. Ich sage immer, ich bleibe Lehrerin, bis der Deckel zugeht. Ich bin nur nicht mehr in Schule. Und die dritte Säule, die sich bei mir auch erst in den letzten Jahren herausgeschält hat, ist das eigene Schreiben, das Autorinsein, auch ohne große Publikation. Ich schreibe gerne jeden Tag, selbst hier beim Podcast habe ich einen Stift in der Hand, weiß Gott wozu, aber es ist einfach ein Wesensmerkmal geworden. Und das alles packe ich jetzt in einen großen Sack, schüttel das gut durch und dann habe ich ja einen Mischberuf.
Ein Mischberuf, genau. Denn auf die anderen Facetten deiner beruflichen Tätigkeit werden wir heute auch eingehen. Es geht nämlich nicht ausschließlich um das Begleiten von Geschichten und das Begleiten von Schreibprozessen, sondern du hast auch eine andere Tätigkeit als Festanstellung. Möchtest du
Ja.
da schon mal einen Teaser-Ausblick drauf geben?
Genau, auf meiner Visitenkarte steht Talentscout. Ich mag immer noch den Klang des Namens. Ja, und tatsächlich begleite ich dort auch Lebensgeschichten. Also es ist
Talentscout,
schon
das
sehr
klingt nach
nah.
Modelagentur.
Ja,
Annika, endlich spreche ich mit der richtigen Person. Du gehst durch die Stadt und steckst hübschen jungen Mädels Visitenkarten zu.
das ist
Hey!
ja so schön, ne? Ja, ich merke, die Assoziationen sind sehr bunt. Fußball kommt auch immer mal wieder, aber ja, wir flachsen so, aber tatsächlich steckt da ein sehr ernstes Thema und ein ganz fantastisches Programm hinter. Die ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen, die gerade zuhören, werden das Talentscouting vielleicht kennen. Das ist ein NRW-Programm, das sich Chancengleichheit im Bildungssystem auf die Fahnen geschrieben hat. Und Talentscouts sind anstellt an Hochschulen. Tatsächlich mittlerweile an allen staatlichen Hochschulen in NRW und gehen dann an die Kooperationsschulen und begleiten ihre Talente auf dem Weg durch die Oberstufe, ins Studium und darüber hinaus. Das ist
Okay.
eine sehr langfristig angelegte 1:1-Betreuung, die sich vornehmlich an ErstakademikerInnen richtet, aber nicht nur.
Okay. Das war nämlich genau meine Frage, die sich bei mir innerlich so gebildet hat. Was qualifiziert denn eine Person, eine Schülerin, einen Schüler als Talent? Oder was bringt sie in euer Visier? Ist das das Notenbild oder sind das sozioökonomische Faktoren oder was macht jemanden zu einem Talent, das entwickelt und begleitet wird?
Auch da spricht man von einem Dreiklang, der sich, also drei verschiedene Facetten, die zueinander finden müssen und wo die kooperierenden Lehrkräfte und die Talentscouts gleichermaßen einen Blick drauf haben müssen. Das ist zum einen ja auch das Leistungsbild, also es soll sich schon an Schülerinnen und Schüler richten, die im oberen Leistungsfeld unterwegs sind. Talentscouting spricht aber immer vom Leistung im Kontext und Kontext meint Lebenskontext. Das heißt, die guten Leistungen entstehen vor dem Hintergrund bestimmter Herausforderungen. Zum einen der Nicht-Akademiker-Haushalt, wie man so schön sagt, also dass man in einem Studium ErstakademikerIn wäre. Es können aber auch weitere Faktoren sein. Migrationshintergrund zum Beispiel, Mehrkindfamilien, wenn man im Haushalt ist, wo Alleinerziehend sind, ein Armutsrisiko in der Herkunftsfamilie, eine chronische Erkrankung. Die Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, werden sicherlich wissen, dass es einfach Sachen gibt, wo Schülerinnen und Schüler einfach vor bestimmten Herausforderungen sehen und für sich ein Studium eher ausschließen, aus ganz pragmatischen Gründen und nicht, weil sie es nicht wünschen. Und die holen wir ab. Und damit wäre der dritte Baustein, wir holen auch nur die ab, die abgeholt werden wollen. Also der dritte Baustein ist Persönlichkeit. Also ist da jemand, der sagt, ich will. Ich brauche nur jemanden, der mich an die Hand nimmt und mir zeigt, wo es in Richtung Uni geht, zum Beispiel. Ja, obwohl das Ergebnis offen ist. Also es muss nicht das Studium am Ende der Begleitung stehen. Wenn man 3 Jahre zusammengearbeitet hat und am Ende geht man ganz souverän in einen handwerklichen oder in irgendeinen anderen Ausbildungsberuf, dann ist das genauso fein.
Und werden euch die Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen?
Ja, also es gibt Kooperationsverträge zwischen den Talentscouting-Teams an den Hochschulen und den kooperierenden Schulen. Genau, und die zuständigen Lehrkräfte, ich war übrigens selbst einmal in der Rolle, die halten halt eben einfach die Augen auf. Ich habe das in meiner Rolle als STUBO gemacht oder als auch als Fachlehrerin, als Jahrgangsstufenleiterin und bin mit einer gewissen Brille durch die Jahrgangsstufen gegangen, habe geschaut, wer passt ins Programm und habe dann die Schülerinnen und Schüler angesprochen und gesagt, hör mal, da gibt's was, das nennt sich Talentscouting, ich sehe dich da, hast du nicht mal Lust? Und dann habe ich die Schülerinnen und Schüler an den zuständigen Talentscout vermittelt.
Okay, spannend. Da wollen wir gleich noch tiefer reingehen, wie das, also ne, diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen und die Leute, die nicht in NRW wohnen und denken, oh Mist, warum gibt es denn das eigentlich bei uns nicht? Die wollen da vielleicht noch mehr darüber hören, wie sich das im Detail
Obwohl,
ausgestaltet.
ich kann ja schon mal spoilern. Ich habe den Eindruck, dass es sich so langsam auch in andere Bundesländer ausstreut.
Ah,
Also, weil,
spannend.
also Talentscouting wird auch sehr intensiv evaluiert und die Erfolge sprechen für sich. Und da ist das ein oder andere Bundesland schon hellhörig geworden. Also
Ja.
mal googeln.
Ja. Und NRW ist da Pionier. Das ist ja
Ja.
auch mal was Seltenes.
Ja.
Okay, sonst ist eigentlich immer Bayern oder Baden-Württemberg, insbesondere Baden-Württemberg ist gerne Pionier oder auch Hamburg. Die Leute, die jetzt in diesen Bundesländern wohnen und denken, oh, sie hatten es schlecht bisher, die sind vielleicht überrascht. Aber ja, diese Bundesländer, die haben doch einen hohen Innovationsfaktor. NRW ist ja so ein riesiges, manövrierunfähiges Konstrukt. Aber da, Hut ab, hat NRW dann offensichtlich mal die Nase vorn. Und das machen alle Hochschulen, aber nicht alle Schulen. Das heißt, es gibt
Korrekt.
ein Partnerschulnetzwerk.
Richtig, genau. Und es klappt nicht immer, aber es wird darauf geachtet. Ja, dass Schulen, man kennt ja diesen Schulsozialindex, ne, dass besonders die Schulen angesprochen werden, wo einfach auch ein erhöhter Bedarf ist an der Zusammenarbeit mit dem Talentscouting. Ich glaube, ich kann das so sagen. Ist nicht immer so der Fall. Manchmal und kommen auch Schulen initiativ auf das Talentscouting zu und sagen, ey, wir haben da was gehört und ich glaube, wir passen dazu. Ja, ist so eine Mischung.
Das klingt richtig gut. Da möchte ich gleich gerne mehr darüber wissen. Jetzt haben wir am Anfang schon gehört, dass sich Lösen von Schule begann, aber nicht mit dem Talentscouting, sondern es
Nein.
begann mit anderen Dingen, unter anderem dem Schreiben. An welchem Punkt in deiner Tätigkeit als Lehrkraft hattest du zum ersten Mal den Gedanken, will ich das eigentlich so weitermachen und was tritt an diese Stelle?
Oh je. Ja. Ich werde das häufiger gefragt und tatsächlich ist die Antwort für mich jedes Mal schwierig. Ist vielleicht, weil es nicht den einen Punkt gab. Das war ein ganz, ganz langer Prozess und ich habe mich natürlich auch, Klammer auch, auf, auch schreibend, Klammer zu, mit diesem Prozess auseinandergesetzt und bin irgendwo bei 2017, 2018 Pi mal Daumen gelandet. Und seitdem gab es immer wieder kleinere Schritte, die mich von Schule weggeführt haben. Und gleichzeitig, also es gibt ja dieses Bild von Push- und Pull-Faktoren. Ja, es gab definitiv Punkte, die mich aus Schule rausgedrückt haben. Aber je mehr ich mich nach außen orientiert habe, desto mehr gab es auch, was mich gelockt hat, wo ich gedacht habe, das ist cool, das will ich auch. Und gibt es das in Schule? Nee. Und davon gibt es so viele Punkte zwischen 2017, 18 und heute.
Und man hat ja gerade schon gehört, du hast in Schule alles andere als eine ruhige Kugel geschoben.
Nein.
Du warst Jahrgangsstufenleitung, du warst da Digitalisierungsqueen, alles Mögliche. Das heißt, du bist eine von diesen entwicklungsorientierten Personen, die immer nach der nächsten Challenge schauen. Und in Schule ist
Zweifelsfrei.
das Game irgendwann durchgespielt, ne?
War sicherlich eine Facette. Ja, ich war 16 Jahre Lehrkraft und habe in den 16 Jahren, glaube ich, mal diesen, mal jenen Stein umgedreht, habe auch immer Freude an meinen Projekten gehabt, an meinen Schulentwicklungsprojekten. War auch immer wieder schön, aber in den 16 Jahren habe ich immer wieder gemerkt, dass die Projekte, die liefen dann, die liefen auch in der Startphase ziemlich gut, aber das wirklich dauerhaft zu verfestigen im System Schule, das hat viel zu häufig nicht funktioniert. Auch viel zu häufig, weil dann irgendwelche Vorgaben von oben kamen, die gute interne Produkte, nenne ich sie jetzt mal, wieder entkernt haben, wo ich dachte, ey, nein, Leute, wir machen das viel besser. Wir brauchen jetzt bitte keine neuen Vorgaben. Wir wollen das so machen, wie wir das immer gemacht haben. Und ja, zum Beispiel im Bereich Stubo, ne? Das
Kannst du
wäre
das mal auflösen, Stubo? Weil das heißt, in anderen
achso, Stubo. Studien- und
Bundesländern.
Berufsorientierung.
Ja.
Ja, da gibt es sehr enge Vorgaben und wir hatten ein wirklich super gutes Schubo-Konzept. Und meines Erachtens, als dann immer mehr KOer, kein Abschluss ohne Anschlussvorgaben kam, das wurde teilweise richtig gruselig, dass ich gesagt habe, okay, also ich stehe voll für Stubo, das ist absolut mein Ding, aber ich kann da meinen Namen nicht mehr unter dieses oder jenes Programm setzen. Da bin ich auch gegenüber der Schülerschaft nicht mehr authentisch. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Digitalisierung könnte ich noch ausführen. Aber auch, ich sage jetzt mal, Fachentwicklungsprogramme. Ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt, dass Wirtschaft ein größeres Thema ist in Schule. Ist auch, finde ich, so ein bisschen ausgehebelt worden. Von weiter oben gar nicht so in meiner Schule. Also in NRW heißt es ja nicht mehr Politik, sondern ich nenne mal Wirtschaft minus Politik, also Wirtschaftspolitik, ne? Und
Heißt das so echt? Ach,
ja,
echt?
naja,
Oh, ja,
naja.
siehst du, ich bin schon seit 10 Jahren raus. Ich habe das gar nicht mehr gerafft.
Das hat mich sehr, sehr gepiekt. Es gab dann auch noch mal zwischendurch, das haben sie dann Gott sei Dank sich anders überlegt, dass man doch noch mal Schulungen machen müsste für die, so wie Politiklehrkräfte, ob die auch wirklich Wirtschaft unterrichten können. Okay, aber wir kommen ins Plaudern. Also, das sind aber, du hast gefragt, und so von diesen kleinen Sachen könnte ich Dutzende erzählen. Und die haben sich so über diese Jahre aufsummiert. Zusätzlich kamen ja sicherlich noch Herausforderungen, die mich eher als Arbeitnehmerin getriggert haben, die nicht passend für mich zunehmend nicht stimmig waren. Ich habe sehr viel in der Oberstufe unterrichtet. Ich konnte auch irgendwann nicht mehr gutheißen, was ich unterrichte, was da an curricularen Vorgaben kam. Als ich, weiß nicht, es war schon relativ gegen Ende, mich vor meine LKs gestellt habe und gesagt, okay, Leute, wir haben jetzt die Wahl. Entweder unterrichte ich Sozialwissenschaften oder ich bereite sie aufs Abitur vor. Das war für mich so ein persönlicher, totaler Tiefpunkt, weil es überhaupt nicht mehr meine Art zu unterrichten mit den curricularen Vorgaben in Einklang zu bringen war. Und ja, und das ja, summierte sich auf und das waren jetzt eher die Rausdruckfaktoren. Aber wenn dann noch von draußen gezogen wird, dann war es irgendwann, war es ein logischer Schritt.
Und ich habe gerade schon gesagt, im Sommer 2022 haben wir zum ersten Mal zusammengearbeitet und da ging es schon um etwas aus dem Schreiben machen. Wie war damals so deine Vision, was du gerne umsetzen wolltest?
Auch da bin ich rückblickend irgendwie reingestolpert, dass ich habe das Sabbatjahr genommen, weil ich schreiben wollte. Ich wollte ein Jahr für mich haben zum Schreiben. Das habe ich auch gemacht. Das war so sozusagen das erste Halbjahr, habe ich sehr, sehr viel geschrieben. Und dann im zweiten Halbjahr hat mich jemand gefragt, hör mal, Annika, du bist doch Lehrerin, du schreibst so viel, hast du mal Bock, ein Seminar bei mir zu machen? Das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Das war so der eine Punkt. Und der andere, ja, Game Changer war in meinem persönlichen Schreiben. Ich habe bei einem Roman angefangen, wo es tatsächlich auch um Bildungsaufstieg und Bildungsungleichheit geht. Also so, und habe ganz viel geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann irgendwann dachte ich, Mensch, was dein Gehirn so alles ausspuckt, so an Fantasie, das ist wirklich total erstaunlich. Und dann plopp, Scheiße, das Ganze ist voll autobiografisch. Also ich habe Monate geschrieben, bis mir irgendwann ein Licht aufging und dachte, okay, das hast du, das hast du selbst erlebt. Dann habe ich zurückgescrollt, okay, das hast du erlebt. Und dann dachte ich, Mensch, ist da eigentlich irgendjemand schon mal drauf gekommen, dass kreatives Schreiben eigentlich immer autobiografisch ist? Natürlich war da schon jemand drauf gekommen.
Mensch.
Aber ja, irgendwo, und das kam dann zusammen ziemlich zeitgleich mit der Freundin, die anfragte, ob ich bei ihr das Seminar geben kann. Und da hatte ich irgendwie wieder was gefunden, womit ich mich beschäftigt habe. Dann bin ich auf die Schreibpädagogik so als Label, als Schlagwort aufmerksam geworden und dachte ich, ey, das wäre ja großartig, wenn es irgendwas gäbe, wo ich selbst schreiben kann, unterrichten kann und gleichzeitig auch noch diesen biografischen Zugriff, diesen, ja, Lebensgeschichten, das ist für mich so ein ganz wichtiges Wort, wenn ich das alles so unter einen Hut bringen könnte. Ja. Und so kam dann eins zum anderen.
Ja, genau. Und das war damals so ein Sommerkurs. Ich glaube, es waren nur 4 Wochen oder so, ne? Und hinterher
Ja.
haben wir dann noch intensiver zusammengearbeitet und ich habe beobachtet, wie du dann deine Webseite auf die Beine gestellt hast. Und die ersten, also ne, du hattest da ja schon damals ein Projekt gehabt, aber dann so Pilotprojekte und Testkunden und das war sehr, sehr schön zu sehen. Und das ist mittlerweile zu etwas gediehen, was von Permanenz ist, ne? Also
Ja,
wo du immer
ja.
wieder Workshop hast und auch einzelne Personen, die du begleitest.
Ja, genau. Also es ist so ungefähr gleichgewichtet Gewichtet würde ich sagen, doch mittlerweile schon. Ich habe eher angefangen mit Seminaren, meistens so Wochenendseminare oder auch mal Wochenseminare und habe immer gesagt, Mensch, man kann sich auch eins zu eins zusammensetzen. Und das wird tatsächlich mittlerweile mehr nachgefragt. Also ja, so die beiden Geschäftsfelder sind einfach da.
Und es geht schon um autobiografisches Schreiben und nicht, du coachst mich darin, wie ich jetzt ein Kinderbuchautor werde oder wie ich Lyrik
Nein.
verfasse,
Nein.
sondern es geht um das Lebensnarrativ.
Richtig, genau, richtig. Also ich sage immer, ich muss zwei Sachen immer ausklammern. Einmal bin ich keine Therapeutin, das geht dir als Coach wahrscheinlich ähnlich, ne? Beim biografischen Schreiben ist man sehr, sehr nah. Ich meine, warum will man was schreiben? Weil man was erlebt hat, was man höchstwahrscheinlich auch überwunden hat. Man ist ganz schnell an, naja, den Lebenskrisen, den Lebensherausforderungen. Meistens kommen die Leute erst zu mir, wenn sie das schon für sich klar haben. Aber sonst muss ich das ausklammern bei der einen Extremseite und auf der anderen Extremseite klammere ich aus, dass ich keine Literaturagentin bin. Ich bin nicht der Zugang in die Publikumsverlage, auch ein professionelles Lektorat. Also ich korrigiere sehr wohl, ich lektoriere auch, aber vornehmlich für diejenigen, die zu mir kommen und sagen, ey, ich möchte es so gerne meinen Kindern, meinen Enkelkindern geben. Die brauchen keine hohen vier-, fünfstelligen Beträge für ein Lektorat ausgeben. Das ist ja Unsinn, ne? Und ja, und in diesen, ich sage jetzt mal zwischen diesen Extremen, da pendle ich. Die Zielgruppe, ja, da musste ich auch erst testen, ob es diese Zielgruppe überhaupt gibt, aber sie gibt es. Ich habe immer gesagt, ich möchte ein Angebot schaffen für diejenigen, die eine Lebensgeschichte haben und sie gerne schreiben möchten, aber nicht wissen wie. Und die nehme ich an die Hand, in Gruppenformaten oder eben auch in der 1:1-Begleitung. Und da sind wir ganz unterschiedlich unterwegs. Also da sind die Menschen, die erstmal erzählen wollen, was sie so erlebt haben und nach dem roten Faden ihrer Geschichte suchen. Und es gibt die Menschen, die schon seitenweise geschrieben haben und es aber irgendwie nicht rund bekommen oder sich überlegen, einfach mal ein Feedback brauchen. Ist das spannend, was ich geschrieben habe? Kann ich das meinen Freunden geben? Und dafür bin ich Ansprechpartnerin.
Wir haben uns gerade vor unserem Podcast-Gespräch so ein bisschen unterhalten und dann habe ich direkt auch daran gedacht, an den Prozess, wie ich damals mein Buch geschrieben habe. 2019 habe ich ja was veröffentlicht, das heißt Ausgeleert. Und da ging es so um einerseits auch meinen Schulausstieg, aber ich war im Grunde ein Fallbeispiel, so ein Einstiegsding, womit man dann das Thema Lehrerausstieg thematisieren kann. Und später gibt es ja auch noch einen Rechtsteil in diesem Buch und so. Aber ich habe dir da berichtet, dieses Schreiben, was ich auch sehr lang gemacht habe, ich habe 10 Monate an dem Ding geschrieben, da, so dick ist das gar nicht, aber das war für mich ein solch therapeutischer, katharsischer Prozess, weil ich mich so vielen Fragen stellen musste, auch was die Außenwirkung angeht, ne? Wie erzähle ich über mein, in Anführungsstrichen, Scheitern? Also, was ja letztlich kein Scheitern ist, ist es dann ein Scheitern, wenn wir es als Scheitern erzählen. Also, wir shapen ja das Narrativ über unser Leben.
Richtig.
Ich musste mich so meiner eigenen Geschichte ermächtigen, dass ich die besitze und dass ich selber entscheide, wie erzähle ich das? Ist das eine Gewinnergeschichte oder ist das ein Drama oder ist das Katastrophe? Klar, bestimmte Dinge willst du auch nicht so in die Öffentlichkeit rausposaunen. Das heißt, du musst dir sehr über die Wortwahl Gedanken machen. Wie stehe ich da wirklich zu? Und man zoomt immer wieder so raus, um nicht zu emotional und zu subjektiv in irgendeinem Selbstmitleid zu versinken oder sowas. Wie will ich auch, dass in der Öffentlichkeit das wahrgenommen wird? Und mit welcher Art von Erzählung bin ich eigentlich fein über mein Leben? Und dieser Schreibprozess, der hat mich so was von befriedet mit meiner Lebensgeschichte. Echt, ich bin austherapiert durch dieses Buch. Voll, voll. Also es hat mir den allergrößten Dienst getan, nur es aufzuschreiben und mir zu überlegen, wie erzähle ich da eigentlich von? Ist das wirklich Scheitern? Aus welchen Gründen bin ich eigentlich Lehrer geworden? Und dann ist mir klar geworden, ach ja, weil das zu dem Zeitpunkt das Logischste war, was ich tun konnte. Auf Basis meiner damaligen Selbstkenntnis, Möglichkeiten. Das war gar kein Irrtum. Das war damals genau das, was ich tun konnte. Und dann habe ich auch angefangen, mir Dinge nicht mehr übel zu nehmen. Durch das Schreiben. So, ne? Und das ist das was, was du auch erlebst in deiner Praxis?
Das ist was, was ich erlebe und wo ich tatsächlich auch, also wäre noch so ein ganz kleines Geschäftsfeld daneben, Vorträge halte. Also ich halte auch Vorträge über die, ja, ich nenne es mal heilende Kraft des biografischen Schreibens. Ohne jetzt Heilung zu versprechen, wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, aber das, was ich mir in den Fortbildungen, die ich gemacht habe, was ich mir selbst angelesen habe und was ich in meiner Tätigkeit als Schreibbegleiterin erfahre, deckt sich da absolut mit. Also Schreiben kann heilen. Und du hattest schon wichtige Punkte genannt. Es geht darum, im Schreiben ergibt sich sowas wie Lebensthemen. Manchmal erkennt man das auch erst durch das Schreiben. Man denkt, ich schreibe da und darüber. Und im Schreibprozess erkennt man auf einmal, ach je, es geht ja eigentlich darum. Das ging mir übrigens in meinem Schreiben auch so, ne? Das eine Buch. Da dachte ich erst, es ging um dieses oder jenes Thema, aber es war ein ganz anderes Thema, was ich dann erst im Prozess rausschälte. Und damit kommen halt eben auch die meine Kundinnen und die anderen Themen, die du angeschnitten hast, dass man ein eigenes Narrativ kreiert. Das macht man ja dann bewusst. Man macht das das erste Mal bewusst. Das schafft eine wahnsinnige, so eine Ermächtigung
Ja,
fast, ne?
total.
Und das ist so schön. Meine Stammkundschaft ist eher so 60, 70 plus, ne? Und wenn man dann merkt, wie da der Groschen fällt und teilweise Erlebnisse aufgearbeitet werden, die 40, 50, 60 Jahre in der Vergangenheit liegen, das ist unfassbar wertvoll für sie, aber auch für mich.
Und diese Erfahrung, die spielt auch aktuell in meiner Arbeit immer wieder eine Rolle, nämlich bei dem Anteil von Coaches, die sich tatsächlich für den Ausstieg entscheiden. Da geht es ja dann um Bewerbungssituationen. Ach du Scheiße, jetzt werde ich gefragt, warum ich nicht mehr Lehrer sein will, sondern was anderes. Und ich muss das auch noch schlüssig erzählen. Das
Ja.
bringt die Leute so ins Rudern und wir. Oder ich mache das bewusst. Die Leute arbeiten daran selbst. Nicht ich arbeite mit denen daran. Ich bin ja eben keine Schreibbegleiterin, ne? Aber ich mache sehr bewusst, es geht jetzt darum, dass du dein Lebensnarrativ in Besitz nimmst. Denn sonst wird dein Narrativ von anderen geschaffen, die über
Richtig.
dich erzählen, das ist die Gescheiterte. Nein, du musst das proaktiv in Besitz nehmen und die Story selber shapen und sie nicht erzählen wie eine Verlierergeschichte, insbesondere nicht in einer Bewerbungssituation. Es muss authentisch sein, aber du musst das besitzen. Und das heißt, dass du nicht das versuchst zu kaschieren. Ja, und dann war ich mal Lehrerin. Ja, tut mir leid, ich habe mich ein bisschen verirrt. So, aber wenn du das authentisch vorträgst, dann nimmt dir das jeder ab, dass das ein logischer Schritt ist und das nimmt man dir ab als etwas, was eine gestärkte, gewachsene Person vorträgt. Und das ist das, was die Menschen schaffen, dann auch nur an diesem Vehikel Bewerbung, so als Mikroausschnitt, ne? Aber da muss man sich Gedanken über sein Narrativ machen, weil in einer Gesprächssituation musst du da irgendwie stichhaltig,
Richtig.
ja.
Richtig. Und da biete ich auch mittlerweile im Schreiben, nennt man das unter anderem Masterplots. Ich mag immer das Wort Folie immer noch ganz gerne. Also Musterfolien, die sich über die eigene Biografie legen lassen. Ja, und dann treten bestimmte Marker und bestimmte Zäsuren ganz besonders hervor. Und dann erkennt man auf einmal, ah, guck mal, da ist der rote Faden. Genau, also die Heldenreise ist einer der bekanntesten. Genau, und lässt sich auch wirklich ganz hervorragend auf berufliche Kurswechsel aller Art projizieren. Habe ich übrigens selbst auch gemacht. Habe ich mal. Ja, du bist die weise Mentorin übrigens, Isabel.
Oh, schön, schön. Die Heldenreise, ja genau, also für alle, die das jetzt nicht wissen, die Heldenreise, was ist das? So im Hollywood-Film, denk Herr der Ringe, ne?
Ja.
Frodo bricht auf in die weite Welt voller Gefahren, dann gibt es den Gandalf, das wäre jetzt in deiner Geschichte ich.
Ja, klar.
Genau.
Gibt's
Der
überall, wenn
Gandalf,
man einmal anfängt,
ja.
damit sich damit zu beschäftigen, ne?
Ja.
Also quasi jeden Film, den man guckt, jedes zweite Buch, das man liest.
Richtig.
Ist auch immer
Ja, und
sehr schön.
dann, genau, setzt man sich durch gegen die ganzen Widrigkeiten, wächst und reift daran und kommt dann zurück und als der mit dem Elixier quasi, mit
Ja, ganz
dem.
genau, du kennst dich auch.
Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, spielt übrigens auch im Marketing eine Rolle.
Ja.
Also da wird diese Heldengeschichte total ausgeschlachtet.
Richtig. Also mit absolutem Sinn, weil es ist das, was anspricht. Und das ist
Ja.
immer dann die Frage, und das kann man dann rausfischen, wen möchtest du da ansprechen? Hast du einen Adressatenkreis? Und ansonsten einfach mal den Gedanken zuzulassen, dass man das auch nur für sich schreiben kann. Und
Ja.
das ist gut.
Was ist denn, also wenn wir jetzt über deine Geschichte als dieses Heldenstory-Plot
Oh je.
sprechen, was war der Klimax, wo es dann in die Auflösung geht? Also, ne, also es gibt ja hier die aristotelische Dramentheorie und dann schaukelt sich das auf, es wird immer dramatischer, es spitzt sich zu bis zum Klimax und dann kommt die Katabasis, dann geht das so in die Auflösung, entweder ins positive Ende, dann gibt es meistens noch so ein retardierendes Moment, wo man noch mal schnell denkt, es geht schief und dann gibt es entweder die positive Auflösung oder die Katastrophe, ne? Was waren denn deine großen Meilensteine in diesem aristotelischen Drama, der Klimax und dann der Wendepunkt.
Ich glaube, ein Wendepunkt war auf jeden Fall das Ende des Sabbatjahres. Das Sabbatjahr hat wahnsinnig viel, du sagst ja, erzählst immer von Abstandserfahrung. Das konnte ich immer nur spiegeln. Also konnte ich sehr gut aufnehmen. Dann wieder in den Schuldienst zurückzugehen mit wahnsinnig gemischten Gefühlen. Und ich hatte da auch schon ganz viele Ideen im Gepäck, wie ich die Schreibbegleitung parallel zum Lehrerberuf fortführen möchte. Das hat mal besser und mal schlechter geklappt. Es war auf jeden Fall so ein Wendepunkt. Und ich glaube, dann noch ein Schuljahr später, würde ich mal so sagen, als dann die Schreibbegleitung auch noch mal intensiver nachgefragt wurde. Es dauert ja einfach. Also ich meine, es ist ja eine relativ neue Dienstleistung, ne? Und ich merke, also ich habe Anfang 23 angefangen und jetzt ist es gerade so, dass auch mir unbekannte Menschen sich bei mir melden, weil sie von mir gehört haben, weil ich weiterempfohlen worden bin. Diese Menschen kommen jetzt gerade. Und aber davor war ja schon so ein Punkt, wo eine vermehrte Nachfrage von denjenigen waren, die mich schon kannten. Das war dann auch so mein letztes Schuljahr. Ich habe da gemerkt, also ich habe jetzt die Wahl. Entweder gehe ich richtig rein und gucke, was da noch geht, oder ich stampfe es quasi auf ein erweitertes Hobby zurück. Ne? Mach dann hier mal einen Kurs, da mal einen Kurs, nehme ein bisschen Urlaubsgeld mit und dann bin ich damit fein. Aber ich war an dem Punkt, wo ich die Schreibbegleitung nicht mehr hätte wachsen lassen können, ohne wirklich schwere, was das ich, also schulische, gesundheitliche Verluste einzufahren. Und da das Beamtum es ja nicht vorsieht, quasi zurückzustecken, das Side-Business hochzustaffeln, ja, stand ich da vor der Entscheidung. Entweder ich bleibe in Schule und mach's als Hobby, oder ich gehe aus Schule raus und gucke, was noch geht.
Und bei dir war die Entscheidung, aus Schule rauszugehen. Dann kam aber nicht als allererstes das Talentscouting.
Nein.
Was kam denn so als erstes?
Ja, das war kurz nach den Sommerferien, als ich merkte, okay, es geht nicht. Und dann habe ich eine Ausschreibung gefunden von der Volkshochschule, wo ich zu dem Zeitpunkt schon als Dozentin tätig war. Die hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin, die mich eingestellt hat, die gab ihren Posten frei und hatte dann auch eine Rundmail an Interessierte geschrieben, so nach dem Motto, hier ist die Ausschreibung. Und ich weiß noch, die E-Mail ploppte auf. Ich so, okay. Also ich merke jetzt noch, wie ich so aufatme, weil es irgendwie so meine Entscheidung total erleichtert hat. So dachte, okay, das war jetzt der Wink, auf den ich gewartet hatte. Das ist das Ticket. Es war auch noch als 50% Stelle ausgeschrieben, also genau das, was ich gesucht hatte. Und es dockte unmittelbar an das an, was ich mir eben schon nebenberuflich aufgebaut hatte. Wie gesagt, ich war als Dozentin in dieser VHS, auch noch in dem Fachbereich, also die HPMs, die hauptamtlich-pädagogische Mitarbeiterin, die sind für unterschiedliche Programmbereiche an Volkshochschulen zuständig. Und da ging es eben um Kultur und Fremdsprachen. Vor allen Dingen an den Kulturbereich konnte ich natürlich andocken. Und dann habe ich mich beworben, mein Narrativ erzählt und mich durchgesetzt.
Ja, stark. Wie nannte sich da die Position? Warst du da so Bildungsgangleitung
Nee,
oder
HPM, hauptamtlich pädagogische Mitte.
HPM? Okay, ja, ich habe nämlich so einige Kundinnen, die in Richtung Volkshochschule dann offensichtlich HPM, kannte ich noch nicht, dann HPMs sind und da koordiniert man dann die anderen Dozierenden.
Richtig. Richtig, das ist die
Okay.
Hauptaufgabe. Also in der Regel gibt es Mitarbeiter in der Verwaltung, die sich vornehmlich um die Teilnehmenden, um das Teilnehmendenmanagement kümmern und dann die HPMs oder manchmal auch Programmleitungen, bei manchen heißt es dann auch so, aber es geht letztendlich um die Leitung der jeweiligen Programmbereiche. Das heißt, ich war dazu für zuständig, neue Dozierende zu finden, Bewerbungsgespräche durchzuführen, mit denen Kursformate zu besprechen. Soll es ein Wochenendkurs sein? Soll es ein semesterweiter Kurs sein? Und das dann auch entsprechend einzupflegen in die Systeme. Und letzter Schritt dann natürlich auch noch Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Pressetexte schreiben. Ich habe unseren Social-Media-Kanal gepflegt. All diese Geschichte, also es konnte auch viele Sachen, die ich dann für mich schon als Freiberuflerin gemacht habe, konnte ich da quasi sehr schön wieder anbringen. Es passte sehr, sehr gut, ja.
Schön. Und du hast ja jetzt mehrere Arbeitgeber kennengelernt, aber alles ist öffentlicher Dienst, ne? So, du warst Beamtin, dann warst du VHS, hast du mich gerade gebrieft, ist Kommune.
In dem Fall ja, nicht immer, aber in de ja, also ja, in dem Fall ja.
Genau, also Angestellte bei der Kommune und Talentscout ist jetzt wieder beim Land, ne?
Richtig, genau.
Okay. Wie haben sich da deine Erfahrungen als Arbeitnehmerin unterschieden von dem, was du als Beamtin erfahren hast? Also es ist ja immer noch öffentlicher Dienst, aber kann man sagen, da gibt es Unterschiede, wie Behörden arbeiten und wie man sich da fühlt als Angestellte, also in Bezug auf Freizeitgestaltung, Work-Life-Balance, aber auch vielleicht eine gewisse Behördenträgheit, die vielleicht ja auch behördenübergreifend ist, I don't know. Gibt es da Dinge, die sich grundsätzlich unterscheiden zu deinem Schulerleben und Dinge, die du überall beobachtet hast? Achtung, Fangfrage.
Ja, es ist immer noch öffentlicher Dienst, es ist immer noch Behörde und klar, das gehört irgendwo noch mit da rein. Also bei meinem kommunalen Arbeitgeber, ja, da weiß ich auch, da gehörten einfach bestimmte Prozesse eingehalten. Ne? Da habe ich erst komisch drauf geguckt, wieso wie der in CC. Ja, das muss, ne? So, ne? Und anderes Beispiel dann von meinem neuen Arbeitgeber. Natürlich bin ich wieder irgendwo mit dem LBV verbandelt und kriege dann auch wieder die ganzen Papiere. Tief durchatmen. Ich kann da aber sehr wohlwollend drauf gucken. Ganz einfach, also das wird mir auch so von KollegInnen und auch von ja, Vorgesetzten oder den Personalsachbearbeitenden gespiegelt. Ach, das kennen Sie ja schon, Sie waren ja Beamtin, ne? Also ich würde es gar nicht so als Problem sehen, so, sondern eher als kenne ich schlimmer.
Okay, ah ja, alles klar.
Es ist eher so,
Okay.
dass man ja da wirklich, dass der Arbeitgeber sieht, da was diese Facette des Arbeitslebens anbelangt, müssen wir als Externe-Kräfte nicht nochmal separat angelernt werden, obwohl wir kein Gewächs im öffentlichen Dienst als solcher sind. Aber es gibt es, absolut,
Ja.
aber ich bin da fein mit.
Was hast du gewonnen durch den Wechsel?
Was habe ich gewonnen? Auf jeden Fall mehr Flexibilität. Das hänge ich ganz, ganz groß auf. Mobiles Arbeiten. Wenn irgendwas ist, ich einfach dann auch sagen kann, ich mache Freizeitausgleich, nehme da nochmal so einen halben Tag oder bin zwischendurch mal beim Arzt. Ich bin einfach ganz flexibel. Ich habe in beiden Jobs tatsächlich auch ganz flexible Tätigkeiten gehabt, wo ich absolut selbst steuern konnte, welchen Termin ich wohin lege. Natürlich gibt es Team-Meetings und Besprechungen, aber jenseits dessen bin ich ganz frei, wann ich was wohin lege. Das kommt meiner Arbeitsweise unglaublich entgegen. Ja, wovon ich ein ganz großer Freund bin, so eine Kleinigkeit, aber ich liebe Arbeitszeiterfassung. Das ist so ein Gewinn. Übrigens ein Schlüsselmoment noch im letzten Jahr meines Berufslebens. Ich habe da selbst Arbeitszeiterfassung gemacht. Ich habe eine App installiert und habe meine Arbeitszeit getrackt. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, so funktioniert es nicht. Und dass ich das jetzt kann und dass es bei aller Flexibilität auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Also es wird ja immer behauptet, man könnte bei der Flexibilität, die der Lehrberuf abverlangt, keine Zeiterfassung machen. Mit dem Blick, den ich jetzt habe durch beide Jobs, ist das für mich absolut nicht mehr plausibel.
Bremen macht's jetzt, ne? Die machen jetzt ein Pilotprojekt. Ich glaube, andere ziehen jetzt auch, also zumindest allererste, andere ziehen nach. Während das Land NRW sich explizit dagegen entschieden hat,
Ja.
aktuell noch. Naja, ich prophezeie, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden die einknicken müssen. Es ist nun mal Bundesgesetzgebung, dass Arbeitszeit erfasst werden muss. Und wenn jetzt die anderen dass da Pionierarbeit machen. Naja, wer noch 10 Jahre ausharren möchte, der wird sie vielleicht noch erleben, die Arbeitszeiterfassung im Lehrberuf.
Oh, das wird gruselig. Ich glaube, das wird ziemlich gruselig.
Ja, es wird vor allen Dingen die Attraktivität des Lehrberufs rapide, naja, I don't know. Auf jeden Fall wird es sehr transparent werden, was
Ja.
Lehrkräfte eigentlich arbeiten.
Ja, absolut.
Jetzt haben wir schon begriffen, oder also wir, wenn ich wir sage, meine ich ich. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer es begriffen haben. Du machst zwei Dinge parallel, nämlich du hast die Festanstellung als Standbein und du hast deine Tätigkeit als Schreibbegleiterin als Spielbein. Und dieses Mosaik aus Tätigkeiten, das erlaubt dir ganz viel. Was erlaubt dir das?
Was erlaubt mir das? Mal abgesehen davon, dass ich Freiheit habe, also kreative Freiheit, dass ich die Möglichkeit habe, dass sich die Jobs gegenseitig ergänzen, damit mir nichts fehlt, sage ich jetzt mal so. Also ich nehme jetzt mal Unterrichten beispielsweise. Ich könnte, glaube ich, nicht ohne Unterrichten. Das ist ein ganz wesentlicher Persönlichkeitszug von mir, habe ich mittlerweile gemerkt. Ich brauche das. Und weder in der VHS noch im Talentscouting wäre ich unterrichtend unterwegs. Aber das kann ich in der Schreibbegleitung machen. Wenn ich merke, dass ich wieder mehr davon brauche, dann biete ich einfach noch einen Kurs mehr an. Umgekehrt, bleibe ich mal beim Talentscouting, habe ich in der Biografiearbeit gemerkt, mir fehlt doch die Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, mit den Ideen, die da so aufkommen, mit ja, dieser Sicht auf die Welt. Und das konnte ich jetzt im Talentscouting wieder aufgreifen. Also es ist wie so ein großes Puzzle, was für mich absolut stimmig ist.
Und ich sehe auch total den roten Faden und die Kontinuitäten, wie du Beziehungen und Wachstum und Interaktion und Sinnstiftung weiterlebst durch deine ganze Berufstätigkeit und Wirksamkeit und Bildung und Teilhabe und Werte und so, ne? Es ist
Ja.
ja im Grunde alles durch dieses Dach verbunden, egal was du
Richtig.
gemacht hast auf dem Weg, ne?
Richtig. Und ja, irgendwie bin ich viele in einer. Ich glaube, auf meinem Insta-Kanal steht irgendwas von kreativer Persönlichkeitsstreuung. Ne? Das,
Störung, dachte ich, wollte schon
Störung.
sagen.
Ja, genau. Also
Kreative
ich hab so ein
Persönlichkeitsstörung.
ja. Streuung, genau. Da so ein Knickknack, ne? Ja. Es passt für mich, es ist für mich stimmig. Also so wie ich die unterschiedlichen Facetten in mir zusammenbringe, bringt auch mein Patchwork-Job vieles von liebsten Tätigkeitsfeldern zusammen.
Darf ich fragen, wie unsere Zusammenarbeit da mit reingreift? Was wurde dadurch ermöglicht oder beschleunigt oder verändert?
War ja auch eine Patchwork-Zusammenarbeit, ne?
Ja.
Ja, ich hab ja erst bei euch gestartet, du hattest es gerade schon gesagt, im
Business Labor.
Business Labor, ne? Oder
Ja,
Teacher,
ja,
da
ja.
waren die Teacherpreneure,
Ja,
ne?
die Teacherpreneure, genau, die kamen dann auch, ja.
Ja, genau. Und das hat mich ja angesprochen. Damit bin ich gestartet, weil ich einfach ja von einem Side-Business parallel zum Lehrerberuf ausging zum damaligen Zeitpunkt und mir da Unterstützung erhofft habe und sie auch definitiv bekommen habe. Also von so einigen Sachen, die du und auch Frank, der war ganz aktiv, ich erinnere mich an einen regen E-Mail-Verkehr rund um meine Homepage und die Gestaltung meines Logos. Und mir ist noch im Ohr, wie Frank sagte, du bist die Marke. Also ich hatte da die wildesten Ideen, wie ich mein Business nennen könnte. Und also ich verdanke ihm heute noch, dass da einfach mein Klarname steht und dass der sich jetzt so verbreitet. Ganz absolut. Genau. Und hinterher bin ich ja dann gewechselt, glaube ich, in euren Campus, so als ich immer mehr rausschälte, schrittweise, dass der Ausstieg wohl eine Option, als Option mitgedacht werden sollte. Formuliere ich es mal so. Und da habe ich dann die andere Seite, ne? Was hast du gesagt? Standbein und was war das andere?
Und Spielbein.
Spielbein, genau. Da habe ich dann die Standbeinelemente mitgenommen. Was braucht es? Ja, wie muss ich mich finanziell auch mal aufstellen? Ganz hilfreich fand ich wirklich alles, was sich um die Jobfindung bei euch im Campus dreht. Also die Jobvideos, die Bewerbungshinweise. Da habe ich unglaublich viel von mitgenommen.
Schön, freut mich sehr. Prima. Und jetzt bist du Talentscout, Schrägstrich Schreibbegleiterin. und trägst dazu bei, dass junge Menschen auch ihre Lebensgeschichte erfolgreich fortführen. Und anfangs hatten wir jetzt schon viel über das Talentscouting gesprochen. Darf ich dich fragen, wie bei dir eigentlich so eine Arbeitswoche aussieht mit diesen Patchwork-Tätigkeiten oder überhaupt als Talentscout? Verlässt man da morgens das Haus oder nicht jeden Morgen? Oder wie sieht so ein Tag aus? Wie sieht so eine Woche aus?
Dann fange ich erstmal mit dem Wochendesign an. Auch da experimentiere ich gerade noch so ein bisschen. In der Volkshochschule hatte ich 2 Tage tatsächlich frei, die komplett für die Schreibbegleitung belegt waren. Im Talentscouting habe ich es jetzt erstmal versuchsweise ausprobiert, meine Stundenvolumen auf 5 Tage zu verteilen. Wohl wissen, dass ich da auch ganz flexibel handhaben kann, wenn es dann mal einen Tag nicht klappt. Aber gehen wir erstmal von dem jetzigen Modell aus, dass ich vormittags in der Hochschule beziehungsweise bei meinen Partnerschulen im Scouting bin. Genau. Ich bleibe mal bei der Wochenstruktur, weil jeder Tag tatsächlich sehr anders ist. Also klassische Aufgaben wären eben an die Schulen zu gehen. Das ist dann meistens tatsächlich tagfüllend. Man spricht mit den kooperierenden Lehrkräften Timeslots ab. Man hat 4, 5, 6 Gespräche, je nachdem, was dann so nachgefragt wird, und führt dann die Gespräche mit den Talenten. Das sind meistens Halbstundengespräche. Wenn sich Beratungsbedarfe darüber hinausgehend abzeichnen, macht man Online-Gespräche, die man ja dann einfach mal an einem anderen Tag macht. Also ich hatte just vor unserem Interview zum Beispiel noch ein Talentgespräch, ein sehr langes. Und ja, dafür ist dann einfach Zeit für Beratung, je nachdem, was anliegt. Ja, was fällt noch so da rein in diese Zeitfenster? Absprache im Team. Ich bin in unterschiedliche Teams eingebunden an der Hochschule. Ein kleineres Team mit mir, auch Talentscouts sind an der gleichen Hochschule wie ich. Aber wir gehören zu einem größeren Team an Talentscouts, die sich auch regelmäßig vernetzen und zusammenarbeiten. Ja, und wir 3 Talentscouts an unserer Hochschule sind wiederum eingebunden in die zentrale Studienberatung, in die ZSB, und haben da auch noch, ja, gewisse Arbeitsanteile, sodass wir da natürlich auch ans Team angebunden bleiben und auch Arbeiten in der zentralen Studienberatung wahrnehmen.
Du sagtest, jeder Tag ist unterschiedlich.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und du sagtest mir auch schon im Vorfeld, jetzt steht auch wieder ein Schreibworkshop an. Das heißt,
Richtig,
das sind
genau.
dann so die Sahnehäubchen,
Genau.
die dieses Side-Business dir dann beschert, ne?
Das mache ich dann, wenn der eine Computer aus ist, dann nicht jeden Tag, aber doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit fahre ich dann den anderen Computer hoch. Und ja, was mache ich da? Also auch tatsächlich wieder Beratungsgespräche, nur dann halt eben für die Biografiearbeit. Das sind dann diese 1:1-Beratungen, 1:1-Begleitungen. Ich habe ganz viel organisatorische Tätigkeiten auch. Ich arbeite mit unterschiedlichen Anbietern für die Erwachsenenbildung zusammen, mit ja, ganz verschiedenen Trägern, die natürlich auch fragen, Mensch, können Sie sich ein Seminar dann und dann vorstellen? Terminabsprachen, inhaltliche Absprachen, Verträge unterschreiben, Rechnungen stellen.
Oh ja, das muss auch sein.
Also ich sage jetzt mal das volle Programm und natürlich die Seminare vorbereiten. Also ich habe in 1,5 Wochen ein Wochenendseminar. Das habe ich schon zweimal durchgeführt. Das hat so einen jährlichen Rhythmus. Aber das nehme ich natürlich nicht wie der Lehrer den sprichwörtlichen Ordner einfach aus dem Regal, sondern ich passe das dann natürlich dann noch an tatsächlich ans Wetter, weil viel auch draußen ist, an die Teilnehmenden, von denen ich weiß, dass sie sich angemeldet haben. Und ja, dass dann wirklich ein schönes Wochenende für alle dabei rumkommt, die sich dafür angemeldet haben.
Wenn es da eine beste Freundin gibt oder gäbe, angenommen, Annika hat eine langjährige beste Freundin, die deinen ganzen Weg eng begleitet hat, was würde die denn sagen, wie Annika sich in den letzten 5, lass es 7 Jahre gewesen sein, verändert hat?
Ich habe sie tatsächlich gefragt.
Aha!
Im Vorfeld, und sie hat was ganz Lustiges geantwortet. Sie hat gesagt, meine Stimme hat sich verändert. Aber vielleicht hat sie recht. Also ich hatte auch ein Stimmenproblem irgendwann so in den späteren Jahren des Lehrerlebens. Nicht, dass ich viel geschrien hätte, ganz im Gegenteil.
Oh je.
Aber meine Stimmbänder haben sich schon bemerkbar gemacht. Vielleicht hat sie gar nicht so unrecht. Ich glaube, die Stimme spiegelt schon so ein bisschen die mehr Ruhe, die in mein Leben eingekehrt ist, trotz des Patchwork-Jobs. Also es ist definitiv, bin ich ruhiger geworden, weniger gestresst, glücklicher, wenn ich das so sagen darf. Und das war auch Ihre Formulierung, ja.
Schön. Du hast einen Sohn, ich weiß nicht, wie alt der mittlerweile ist, aber der spielte immer mal wieder eine Rolle auf deinem Schreib-Insta-Kanal, weil so Aphorismen und Lebensweisheiten von deinem Sohn ab und zu da aufploppten. Was würde der über sein tägliches Erleben von Mama sagen?
Das hört sich jetzt so an, als hätten wir das abgesprochen. Also das haben wir nicht, aber ich hab tatsächlich ein bisschen damit gerechnet und habe auch ihn gefragt. Ich so, was denkst du denn, seit meinem Schulausstieg, habe ich mich verändert? Also es interessierte mich wirklich, ne? Oder was hat sich für uns verändert? Und er antwortete drei Sachen. Zum einen habe ich mehr Zeit am Wochenende, was stimmt. Dann frühstücke ich jetzt mit ihm. Das stimmt auch. So schön, dass er das mal gespiegelt hat, dass ihm das so wichtig war. Ja klar, wenn ich zur ersten Stunde hatte, dann haben wir uns nicht gesehen. So fange ich später an. Der dritte Punkt ist, es gibt einen Hund.
Aha, oh schön.
Genau, den gab es zum Ausstieg. Gut, man hätte natürlich, also ich weiß, natürlich gibt es auch Lehrerkolleginnen mit Hund, ganz klar. Für uns war es in der familiären Konstellation nicht möglich. Genau, das war unser Familienbonus. Ein Haustier und ja, und ich glaube, das schwingt noch so in die Familie rein.
Oh, schön.
Die drei Punkte hat er genannt und
Cool. Freut mich.
mich auch, mich hat es auch sehr gefreut.
Wir kommen langsam zum Ende, liebe Annika. Wir haben ja hier eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, die selber Lehrkräfte sind und aktuell nach Veränderungsmöglichkeiten suchen. Davon gehe ich aus. Wie auch immer die aussehen mögen, vielleicht im Beruf, im Schulsystem, vielleicht durch ein Side-Business dauerhaft zur Zufriedenheit zu kommen, vielleicht aber auch durch einen Ausstieg, vielleicht durch einen Patchwork-Job, wer weiß. Wenn du mit einer Person sprechen würdest, die im Lehrberuf äußert, ich stecke irgendwie fest, ich muss was verändern. Was würdest du aus deiner eigenen Erfahrungsgeschichte dieser Person zu diesem Zeitpunkt mitteilen?
Mach dich auf den Weg. Was sagte neulich noch eine Freundin zu mir? Das Auto lenkt sich nur fahrend. Das war so stimmig. Vieles hat sich bei mir in diesem langen Zeitfenster, ich sagte ja gerade schon seit 1890, seit 1819,
Seit
ne?
1890,
90, das
wow,
wäre auch schön, ne?
Grüß Bismarck von mir.
Seit 1819, also ist ja schon eine lange Sache. Und es waren einfach immer wieder kleine Schritte. Und dann habe ich das mal ausprobiert, dann habe ich dieses Form das ausprobiert, dann habe ich hier vielleicht noch eine kleine Fortbildung gemacht, dann habe ich eine größere Fortbildung gemacht. Und irgendwie führte ein Schritt zum nächsten. Anders kann ich das irgendwie gar nicht beschreiben. Auch, ja, ich sage jetzt mal, dass der VHS-Job plötzlich aufploppte. Der wäre nie aufgeploppt, wenn ich nicht vorher die Ausbildung als Schreibpädagogin gemacht hätte, mich bei der VHS beworben hätte. Das, ja, und ich sage jetzt mal auch für das Talentscouting gab es ähnliche Schritte. Also jeder Schritt, den ich gemacht habe, hat mich irgendwo hingeführt.
Das ist auch ein Erfahrungswert, den ich teilen kann und auch in der Beobachtung teilen kann. Ich vergleiche das immer so mit der Krümmung der Erdkugel. Du siehst ja immer nur bis zur bis zum Horizont, ne? Wenn du aber nach vorne gehst, dann siehst du mehr von dem, was hinterm Horizont liegt. Und dadurch ergeben sich plötzlich neue Optionen. Da liegt ein Kontinent, da kommt eine Insel. Das merkst du nicht, wenn du stehen bleibst, ne?
Ja, eine Freundin von mir hatte mir Auszug aus dem Roman geschickt, mal irgendwann. Da ging es um ähnliches Bild mit Nebel, dass man einmal in den Nebel rausgehen muss und man sieht ja immer nur ein bisschen weit. Der gruselige Moment ist, wenn man dann an dem Schritt im Nebel ist, wo man seinen Ursprung nicht mehr sieht. Also wo dann das Haus, aus dem man sich irgendwann mal rausgetraut hat, nicht mehr sichtbar ist. Aber gut, bis dahin waren es schon mal ein paar Schritte.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses, ja, für diesen Rundumblick, den du uns gegeben hast, über deine facettenreiche Tätigkeit, die trotzdem eigentlich eine Kontinuität ist zu dem, was du als Lehrkraft schon getan hast und es jetzt in anderer Form so weiter tust. Schön, ich freue mich sehr, dass du diesem Impuls und dem, was dir am Herzen liegt, das Schreiben, dass du dem auch eine professionelle Form gegeben hast und dass das so für dich auch dauerhaft taugt. Richtig schön. Ich denke, das
Dankeschön.
wird den einen oder anderen Hörer hier inspirieren. Wie geht dein Tag jetzt weiter als Talentscout?
Der Tag ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, ich werde noch einmal fix die E-Mails
Ja.
checken und dann ist heute Freitag, gehe ich, glaube ich, auch ins wohlverdiente
Ah,
Wochenende.
sehr schön. Alles klar. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, liebe Annika, und sage, wir sehen uns weiterhin sicherlich über Social Media und auf anderem Wege. Und dann
Vielen
wünsche ich
Dank.
dir viel Erfolg für die weiteren Schritte. Ganz lieben
Dankeschön.
Dank. Tschüss.